Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, euch zu sehen. So viele Gesichter sonntags immer, die zusammenkommen. Ich finde, das macht Spaß, das freut mich und ich glaube, das freut Gott. Wenn wir zusammenkommen als seine Gemeinde, uns auf ihn ausrichten, von ihm hören wollen. Aber bevor ich gleich in die Predigt starte, möchte ich euch noch einladen. Ihr sitzt eigentlich alle schon drauf oder ihr habt es vorher weggenommen und schon in die Hand genommen. Und zwar dürft ihr alle diesen Flyer in der Hand halten, und zwar gemeinsam in der Kraft des Heiligen Geistes. Eine Fasten- und Gebetswoche, die wir in dieser Gemeinde Anfang nächsten Jahres gemeinsam erleben. Wir wollen als Gemeindefamilie wollen wir uns eine Woche lang die Zeit nehmen, um uns auf Gott auszurichten. Für ein neues Jahr, aber auch wünschen wir uns, dass wir wirklich erleben, dass wir gemeinsam unterwegs sind und dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs sind, weil wir können viel alleine stimmen, wir können viel aus uns heraus machen, wir sind toll und begabt, hat Gott schon so in uns hineingelegt, aber da gibt es noch eine andere Dimension und die möchten wir erleben und wir haben gesagt, wir möchten eine Woche uns Zeit nehmen, gemeinsam beten und fasten und wie das gehen kann, da gibt es die nächsten Wochen immer wieder noch Infos zu. Da gibt es, seht ihr auch auf der Rückseite des Flyers, eine Internetseite. Dort werdet ihr weitere Infos bekommen. Wie kann das gehen? Wo kann ich mich beteiligen in dieser Fasten- und Gebetswoche? Was für Möglichkeiten gibt es? Wir werden Anfang nächsten Jahres auch nochmal zwei Predigten darüber halten. Was heißt Gebet und Fasten? Warum ist es wichtig? Welche Dimension ist es eigentlich? Was bewirkt das? Und wir haben dann am Ende dieser Fasten- und Gebetswoche haben wir ein dickes Highlight bei uns in der Gemeinde. Wir haben ein Wochenende mit Ingolf Elzel. Der war in diesem Jahr schon mal da und alle, die da waren oder die Ingolf kennen, wissen, es gibt wohl kaum eine Persönlichkeit im deutschsprachigen Raum, die besser für dieses Thema geeignet wäre, uns dort mit hineinzunehmen, uns da auch zu dienen, etwas weiterzugeben. In dem Leben von Ingolf ist es wirklich so, dass man sehen kann, dort ist eine andere Dimension sichtbar. Und es geht nicht darum, eine Person hochzuhalten, aber es geht darum, dort etwas für uns, ich nenne es einfach mal abzugreifen, dort, wo Gott etwas gesetzt hat, dieser Mann, der dieses Wochenende mit uns gestalten wird. Wir werden zwei Gottesdienste haben, einmal am Freitagabend, das Mikro da unten ist noch an, am Samstag werden wir haben. Da gibt es die Möglichkeit, also es gibt zwei Workshops mit einer kurzen Pause. Alle Infos habt ihr auf dem Flyer liegen. Am Samstagabend gibt es einen Kaminabend, der ist ein bisschen außerhalb der Reihe, aber da gibt es die Möglichkeit, ihr könnt euch dafür anmelden und so eure persönlichen Fragen, Anliegen mit Ingolf besprechen. Das wird in einer kleineren, gemütlicheren Runde sein. Da sind wir gerade in den Planungen, wie das gut laufen kann. Und am Sonntagmorgen natürlich den Gottesdienst, wo Ingolf auch da sein wird. Und wir freuen uns riesig drauf. Und wenn du sagst, ja, ich bin Teil dieser Gemeinde, ich fühle mich hier zugehörig, dann solltest du dir diesen Termin nicht entgehen lassen. Dann solltest du jetzt deinen Kalender rausnehmen oder heute Nachmittag und dir das fett rot einstreichen und sagen, da gibt's nichts anderes, da kommt nichts anderes dazwischen. Wir haben gesagt, das soll nicht irgendein Seminar sein, wo die daran teilnehmen, die Interesse daran haben, sondern das wollen wir als Gemeinde gemeinsam erleben. Denn gemeinsam wollen wir in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs sein. Okay, also eintragen. Ich habe am 16. Geburtstag. Ihr dürft alle mit mir feiern. Vielleicht bringe ich eine Kleinigkeit mit. Oder ihr bringt mir was mit. Könnt ihr euch auch eintragen. 16. Januar. Okay, seid dabei. Das wird richtig, richtig gut. Weitere Infos auf der Internetseite und auch in den nächsten Wochen in den Gottesdiensten, wo wir immer wieder ein bisschen was dazu sagen. Lasst euch das nicht entgehen. Ich bete nochmal kurz vor der Predigt. Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute Morgen hier bist, dass du versprochen hast, dass da, wo zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind, dass du in ihrer Mitte sein wirst. Und wir glauben daran, dass du lebendig bist und dass du etwas in unserem Leben bewirken möchtest. Wir danken dir dafür, dass du Veränderungen in unserem Leben bewirken möchtest. Wir danken dir dafür, dass du einen guten Plan mit unserem Leben hast, dass du uns zusprechen möchtest, dass du uns Mut zusprechen möchtest. Und ich möchte einfach bitten, dass du diese Predigt gebrauchst in den Momenten, da wo wir gerade stehen in unserem Leben, dass du uns dort zusprichst und dass wir deine Stimme in dem Ganzen wahrnehmen können. Ich bitte dich, dass du meine Worte gebrauchen kannst, dass du durch mich sprichst. Und ich möchte dich bitten, dass jeder von uns die Aufmerksamkeit hat und einfach dabei ist. Danke, Jesus. Amen. Ich habe vor ein paar Tagen in den Nachrichten gelesen, dass die Stadt Hamburg ihren Flughafen umbenennen will, dass man das überlegt und da gibt es so Bürgerforen und so weiter. Und man möchte den Anfang November verstorbenen Altbundeskanzler Helmut Schmidt damit ein Denkmal setzen. Ja, man möchte den umbenennen in Helmut Schmidt Flughafen. einer der beliebtesten Regierungschefs, die unsere Bundesrepublik jemals hatte. Und man möchte ihm Wertschätzung ausdrücken. Man möchte sagen, hey, das war wirklich ein Mann, der etwas für diese Stadt bewirkt hat. Man möchte ihm so ein Denkmal setzen. Dieser Mann, der hat geprägt, der hat seine Fußspuren nicht nur in Hamburg, sondern ja auch in unserem Land hinterlassen. Gut, also ich meine, ich mit meinen 30 Jahren weiß nicht so viel von ihm, habe da nicht so viel von mitbekommen, außer das war der einzige Mann, der im deutschen Fernsehen noch rauchen durfte. Aber dafür bekommt er ja auch kein Denkmal gesetzt, sondern für das, was er an guten Dingen in unserem Land bewirkt hat oder in Hamburg letztlich ja auch bewirkt hat. Aber über sein Leben würde man sagen, hey, das war bedeutsam, das war wichtig. Sein Handeln, seine Entscheidungen haben Auswirkungen auf unzählige Menschen gehabt. Ja, viele Leute, die davon beeinflusst wurden. Und das Gleiche gilt für andere Persönlichkeiten ja auch. Ja, also mich würde es nicht wundern, wenn die Flüchtlinge unserer Bundeskanzlerin auch mal ein Denkmal setzen würden. Ja, ich habe vor einiger Zeit gelesen, da hat wohl eine Frau aus Ghana ihrer Tochter den Vornamen gegeben, Angela Merkel, weil sie sie so toll findet. Fand ich super. Der Nachname war AD, was auch immer das dann bedeutet. Aber wenn ich so darüber nachdenke, stellt sich mir die Frage, welche Bedeutung hat denn eigentlich mein Leben? Vielleicht stellst du dir auch die Frage, welche Bedeutung hat denn dein Leben? Welche Bedeutung hat mein Leben? Und dabei meine ich ja nicht, dass ich mich nur mit Angela Merkel oder Helmut Schmidt vergleichen müsste, sondern es geht um diese grundsätzliche Frage, welchen Unterschied macht es denn, ob ich da bin oder nicht? Hat mein Leben Gewicht? Hat es irgendeine Bedeutung? Bin ich irgendwie einer von 7 Milliarden Menschen auf der Welt? Und ob es mich nun gibt oder nicht, ist gleichbedeutend mit, ob in China ein Sack Reis umfällt. Oder wie ist das? Wie ist das mit meinem Leben? Bin ich ersetzbar? In der Arbeitswelt erlebt man das immer wieder, hört man das immer wieder. Du bist zu alt, du arbeitest nicht mehr effektiv genug, du kostest uns zu viel. Schwupp, du wirst ersetzt, es kommt jemand anders oder es kommt keiner mehr nach. Ja, und selbst ein James Bond ist irgendwann zu alt und wird einfach ausgetauscht. Ist ja auch irgendwie nur eine Nummer. Okay, haben nur wenige verstanden. Vielleicht musst du aber auch in Beziehungen erleben, dass du einfach ausgetauscht wirst. Da gibt es den neuen Partner, die neue Partnerin und du bist auf einmal nicht mehr wichtig. Oder andere Freunde oder vielleicht deine Kinder, so ein Abnabelungsprozess und du bist auf einmal nicht mehr Mama oder Papa und bist unersetzlich für deine Kinder, sondern die leben jetzt ihr eigenes Leben. Und auf einmal denkst du, hat mein Leben überhaupt noch Bedeutung? Ist es überhaupt noch wichtig? Und in solchen Momenten kann man sogar an einen sehr existenziellen Punkt kommen, ob unser Leben denn überhaupt irgendeine Bedeutung hat. Hat das überhaupt irgendeine Relevanz? Meine Behauptung ist, dass letztlich doch in allen von uns eine Sehnsucht steckt, ein bedeutsames Leben zu führen. Kannst du jetzt für dich innerlich abgleichen, stimmt das, was der da sagt? Aber ich glaube, in jedem von uns steckt eine Sehnsucht, ein bedeutsames Leben zu führen. Etwas zu bewirken, eben nicht nur die Nummer im System zu sein, die austauschbar ist, sondern im Leben von anderen Menschen Bedeutung zu haben. Und wenn du an Gott glaubst, magst du dir auch noch die Frage stellen, ob dein Leben denn für ihn überhaupt irgendeine Bedeutung hat. In unserer Adventspredigtreihe, eine hoffnungsvolle Zeit, werden wir uns 4 Persönlichkeiten vor Augen führen, für die das Kommen Jesu vor 2000 Jahren auf die Erde einiges in ihrem Leben verändert hat und sie so eine hoffnungsvolle Zeit erlebt haben. Und wir wollen das, was wir bei diesen Personen erkennen, wollen wir versuchen, auf unser Leben zu adaptieren. Also in erster Linie haben die das ja erlebt, aber wir werden schauen, was von dem gilt eigentlich auch uns, was können wir daraus ziehen, weil wir uns wünschen, dass diese Vorweihnachtszeit auch für uns eine hoffnungsvolle Zeit wird. Und ein Statement, ein Zitat, was über dieser Predigtreihe letztlich auch steht, ist von Emil Brunner, ein Schweizer Theologe. Da geht es um Hoffnung. Und er sagt, was der Sauerstoff für die Lunge, das bedeutet die Hoffnung für die menschliche Existenz. Nimm den Sauerstoff weg, so tritt der Tod durch Ersticken ein. Nimm die Hoffnung weg, so kommt die Atemnot über den Menschen, die Verzweiflung heißt, die Lähmung der seelisch-geistigen Spannkraft durch ein Gefühl der Nichtigkeit, der Sinnlosigkeit des Lebens. Der Vorrat an Sauerstoff entscheidet über das Schicksal der Organismen, der Vorrat an Hoffnung über das Schicksal der Menschheit. Und heute möchte ich mit euch starten mit einer jungen Frau, die sich selbst als gering und unbedeutend bezeichnet, die aber zweifelsohne, das werden wir gleich sehen, nur durch ihr Sein ein bedeutsames Leben geführt hat. Und dazu schauen wir in das Lukas-Evangelium, passend zur Weihnachtszeit, Lukas 1. Und wir starten mal mit den Versen 26 bis 30. Da heißt es, als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria, die Frau für heute, die wir uns genau anschauen werden. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde, und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Uns wird hier beschrieben, wie das Teenie-Mädel Maria eine Begegnung der ganz besonderen Art hatte. Sie ist zu diesem Zeitpunkt irgendwo zwischen 12 und 16 Jahren, ja, also noch nicht irgendwie die Frau im das, wo wir heute denken würden, da wird man schwanger, sondern das war damals alles wesentlich früher, so 12 bis 16 Jahre. In dieser Zeit hast du geheiratet und so weiter. Also Maria war so zwischen 12 und 16 Jahren alt, war verlobt mit dem gut aussehenden Zimmermann mit dem breiten Kreuz Josef, hatte also schon so ein rechtsverbindliches Eheversprechen abgelegt. Ja, also gehört dazu, wenn du dich verlobt hast, dann warst du dem schon versprochen und spätestens nach einem Jahr hat dein Ehemann dich dann zu dir nach Hause geholt. Er hat die Wohnung vorbereitet und so weiter. Und dann habt ihr geheiratet und Kinder gemacht. Wichtig. Und eines Tages klopft an Marias Tür dieser Engel Gabriel, der steht draußen und möchte ihr einen Besuch abstatten. Und da steht ja, dass Maria zutiefst erschrak. Und ich habe immer gedacht, klar, wenn so ein Engel vor deiner Tür steht und anklopft und du machst auf, dann wirst du dich richtig erschrecken. Auch im Kindergottesdienst habe ich das immer gehört, das habe ich immer so verstanden. Aber wenn man das mal genau liest, dann steht das da gar nicht. Da steht, dass sie nicht vor dem Engel sich erschrocken hat, sondern vor dem, was er gesagt hat. In einer anderen Übersetzung heißt es, sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Sie hat sich nicht vor Gabriel erschrocken. Ja, also entweder hatte Maria schon öfters mal einen Engel gesehen oder Gabriel sah vielleicht sehr ähnlich aus wie ich oder wie du. Ja, also sehr menschlich und sie hat ihn einfach für einen Menschen gehalten. Wie auch immer, das, was sie erschreckt, was sie überrascht, ist das, was er sagt. Und dabei sagt er eigentlich nur zwei Sätze. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden und der Herr ist mit dir. Ich sehe, ihr seid auch alle total erschrocken. Das sind Sätze, die einen richtig erschrecken. Der Engel Gabriel begrüßt sie und spricht aber etwas über ihr Leben aus. Du bist mit einer großen Gnade beschenkt. Dir ist eine besondere Ehre zuteil geworden. Und bei Maria muss das in dem Moment ja irgendetwas ausgelöst haben, dass sie so erschrocken war. Eine besondere Gnade mir? Wie kann das sein? Ja, was denn für eine? Was meint denn der eine besondere Gnade mir? Also es muss sie dermaßen aus der Fassung gebracht haben. Was meint dieser Typ? Maria war zu diesem Zeitpunkt noch nicht schwanger und sie hätte sich, glaube ich, auch nie erträumt, einmal den Sohn Gottes auf die Welt zu bringen. Aber Gott hatte diese Sicht auf Marias Leben. Er wusste, dass Maria seinen Sohn auf diese Welt bringen würde, dass sie ihn austragen würde. Und Gott lässt dir deswegen sagen, dir ist diese besondere Gnade schon zuteil geworden, obwohl Maria noch nicht schwanger war. Das ist also so etwas wie ein prophetischer Ausdruck. Und auch wenn wir nicht Maria sind, gilt für uns doch auch, Gott sieht in deinem und in meinem Leben schon jetzt die Dinge, die noch gar nicht sichtbar sind, die noch gar nicht existent sind. Aber Gott sieht sie schon und Gott spricht sie auch aus. Dinge, die wir noch nicht einmal erahnen. Wenn du morgens in den Spiegel schaust, und Blick da rein wirst und dein Leben betrachtest, dann siehst du Fähigkeiten und an diesen Fähigkeiten machst du Möglichkeiten fest. Aber Gottes Sicht ist nicht der Blick, den du in den Spiegel wirst, sondern Gott hat eine andere Perspektive auf dein Leben. Er sieht nicht das, was du siehst, sondern er sieht das, was er bereits in dich hineingelegt hat, was entstehen wird. Seine Perspektive ist eine andere. Ich habe versucht, das mal, ich bin ja eigentlich so ein Mathematiker, das mal so in einem kleinen Diagramm darzustellen. Wir haben Fähigkeiten und je größer unsere Fähigkeiten sind, glauben wir, umso größer sind auch die Möglichkeiten. Ja? Also ich habe wenig Fähigkeiten, also sind die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, ja, sind dann irgendwie so groß. Ja? Und je mehr Fähigkeiten ich habe, umso größer sind die Möglichkeiten, das, was ich erreichen kann. Und ich ziehe dort aber eine Grenze. Ja, ich sage, meine Fähigkeiten bedingen die Möglichkeiten. Das ist diese erste Sicht, die Sicht, die wir auf unser Leben haben. Aus diesen und jenen Fähigkeiten, die ich habe, ergeben sich daraus jene Möglichkeiten. Und abhängig von unseren Fähigkeiten, von unseren Begabungen, von unserem Intellekt, vielleicht auch von unserer gesellschaftlichen Schicht, machen wir abhängig, welche Möglichkeiten sich denn daraus überhaupt ergeben. Und wir ziehen eine Linie. So bin ich und deshalb ist das möglich. Und mit dieser Trennlinie, die du selber ziehst, wohlgemerkt, markierst du, was du dir zutraust und gleichzeitig auch, wo Schluss ist mit den Möglichkeiten. Darüber hinaus, das geht gar nicht. Aber Gottes Sicht ist letztlich eine andere. Seine Trennlinie ist viel, viel höher. Auch da gibt es die Abhängigkeit von Fähigkeiten, von Begabungen, die Gott setzt und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Aber Gottes Sicht ist nicht so wie unsere, sondern Gottes Sicht sieht immer viel, viel mehr Möglichkeiten in deinem Leben, das, was möglich ist. Gott traut dir wesentlich mehr zu. Er sieht in dir etwas, das du selbst nicht mal erahnst. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir begreifen, dass wir in unserem Dienst oder in unserem Leben, dass wir das nicht durch Selbstzweifel und Selbstbegrenzung leben, sondern dass wir ein Stück Gottessicht für unser Leben bekommen. Dass wir damit rechnen, dass unser Leben echte Spuren hinterlassen wird und dass unser Leben, unser Dienst von Bedeutung ist. Und dabei geht es nicht darum, um Stolz oder um Selbstüberschätzung, ja, also das passiert ja auch, ich kann alles, ja, ich könnte auch dieses Land regieren, sondern darum, Gottes Wirken in unserem Leben nicht zu begrenzen. Wir setzen eine Grenze und sagen, das kann ich aufgrund der Fähigkeiten, die ich habe, aber darüber hinaus, das geht nicht. Und wir lassen Gottes Blick aus dem Spiel. Lass mal weiterlesen in Lukas 1, die nächsten Verse. Da heißt es, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Also an dieser Stelle hätte ich an Marias Stelle richtig das Flattern bekommen. Ja, also für uns klingt das ja immer so romantisch. Ja, du wirst ein Kind gebären und den Sohn Gottes. Was für eine Gnade. Ja, es ist eine Gnade, die dir zuteil wird. Aber habt ihr euch mal überlegt, welche riesige Verantwortung und Last damit einhergeht? Den Sohn Gottes aufzuziehen, auf die Welt zu bringen. Ich meine, gibt es hier irgendjemand, der sagt, hey, ich halte mich für würdig und für kompetent genug, den Sohn Gottes auf diese Welt zu bringen und aufzuziehen? Warum sollte Maria hier sitzen und den Finger heben? Mit Sicherheit nicht. Wie erzieht man den, könnte ich mir vorstellen, hat Maria sich gefragt, denn den Sohn Gottes. Kann ich dem überhaupt irgendwas beibringen? Kann ich dem gerecht werden, dem Sohn Gottes? Vielleicht sollte ich lieber nochmal die Tore auswendig lernen, ja, oder die Psalmen, wenn ich abends am Bettchen sitze und ihm die vorsinge. Und wie wird dieser Sohn Gottes denn wohl sein, der verheißene Messias? Wird er der Revolutionär werden? Wird er uns von den Römern befreien? Wie wird er sein? Was ist mein Teil dabei? Was muss ich ihm beibringen? Überforderung. Ich bewundere Maria, wie cool sie da geblieben ist. Also zumindest in dieser Szene, da liest man nichts weiter von. Später lesen wir noch, dass Josef sie sogar verlassen wollte. Das würde für Maria bedeuten, du hast ein Kind, du sitzt auf der Straße und kannst betteln gehen. Ja, toller geplanter Weg. Also mich hätte es überfordert. Aber diese Verantwortung, die Maria hier übertragen bekommt, ja, die könnte einen leicht überfordern. Aber Maria ist mutig und vertraut darauf, dass Gott sie dazu befähigen wird, dass es nicht ihre Fähigkeiten sind, die entscheidend sind, sondern das, was Gott sieht, Gottes Sicht auf die Dinge. Und ich glaube, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, wenn er uns in seine Pläne mit hineinnimmt, dann wird er uns auch im richtigen Moment die richtigen Fähigkeiten geben. Maria hat diese Verantwortung getragen, Mutter Jesu zu sein. Sie hat ihn begleitet von Beginn an und letztlich bis zum Kreuz, dort, wo man ihren Sohn hingerichtet hat. Ich bezweifle, dass Maria sich selbst dazu in der Lage gesehen hat, den Sohn Gottes aufzuziehen, zu erziehen. Aber Gott gibt dir genau diesen Auftrag. Gut, ich gebe zu, Maria ist unter all den Persönlichkeiten in der Bibel ein besonderer Fall. Ja, wir lesen ja viele Geschichten von Menschen mit großen Aufträgen, ein Mose, ein Abraham und. Aber niemand hatte den Auftrag, den Sohn Gottes auf die Welt zu bringen, zu erziehen. Diese ungewöhnliche Mission hatte allein Maria. Aber wir können trotzdem von ihr lernen, das, was sich bei ihr, aber auch bei vielen anderen Persönlichkeiten in der Bibel zeigt. Maria hat kein bedeutungsvolles Leben gesucht, aber ihr Leben hatte letztlich eine riesige Bedeutung. Gott offenbart sich in der Bibel ja immer wieder darin, wie er mit Menschen eine Geschichte schreibt, der seine Geschichte auch hier mit Maria schreibt. Und ich habe zu Beginn die Behauptung aufgestellt, dass jeder Mensch ein bedeutsames Leben führen möchte. Und wenn ich mir das Leben von einer Maria anschaue, aber auch all der anderen Personen in der Bibel, dann sehe ich, Gott schreibt seine Geschichte, Gottes Geschichte, immer mit Menschen. Gott möchte auch heute seine Geschichte, heute 2015, seine Geschichte mit Menschen schreiben. Nicht nur da in der Bibel, das, was wir sehen, sondern heute möchte er seine Geschichte mit dir schreiben und seine Geschichte mit mir schreiben. Gott ist derjenige, der unserem Leben Bedeutung zumisst. Für Gott sind wir keine Statisten in seinem Film über die Weltgeschichte. Ja, du bist keine Nebenrolle, damit die Szene irgendwie besser aussieht, damit der Raum gefüllt ist, damit es besser aussieht. Du bist für Gott nicht austauschbar. Gott ist es, der deinem Leben Bedeutung schenkt. Und darin liegt letztlich die Hoffnung verborgen auf ein bedeutsames Leben. Der Schöpfer, der mir diese Bedeutung gibt. Wir lesen weiter, dass Maria sagt, wie soll das zugehen, fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. An dieser Stelle wird Marias Glaube, glaube ich, ziemlich auf die Probe gestellt. Aber sie lässt sich darauf ein und fragt nach, ja, wie soll denn das geschehen, weil sie es einfach nicht verstanden hat. Ja, und wenn eine Maria sagt, ich bin noch gar nicht verheiratet, ist das gleichbedeutend mit, ich habe in meinem Leben noch keinen Mann gehabt, mit dem ich geschlafen habe. Also wie soll das gehen, rein biologisch? Und diese Frage wird in der Kirchengeschichte ja auch häufig genug gestellt. Wie soll das gehen? Und der Engel Gabriel, der macht es einfach kurz und bündig, sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Da kann man jetzt viel drüber nachsinnen. Es gibt spannende Dinge dazu, auch im Alten Testament, wo man ähnliche Begriffe findet. Führe ich jetzt nicht aus, weil das ein anderes Thema ist. Aber in der Kirche ist das Thema Jungfrauengeburt natürlich auch umstritten. Und ich weiß auch nicht, wie du dazu stehst. Wir als Gemeinde sagen, wir glauben an die jungfräuliche Geburt Jesu. Das ist Teil unseres Glaubensbekenntnisses. Mir geht es so, dass es mir nicht besonders schwerfällt, davon auszugehen, dass es einen Gott gibt, wenn der die Menschen eh erschaffen hat, der allmächtig ist, der es auch so etwas möglich machen kann. Warum sollte das nicht möglich sein? Aber ich weiß, dass es Menschen gibt, für die ist das total schwer nachzuvollziehen. Weil das ja so unlogisch klingt. Ich werde das jetzt nicht weiter ausführen, aber wenn du sagst, hey, das ist eigentlich ein Thema, was mich betrifft, und da habe ich Schwierigkeiten, das glauben zu können, das ist eigentlich so ein Hindernis für mich, dann komm nachher gerne auf mich zu, ich trinke gerne einen Kaffee mit dir. Das heißt nicht, dass ich dich davon überzeugen will, aber dass wir gemeinsam einen Weg gehen und auch bei solchen Dingen gemeinsam fragen, was ist eigentlich das, was wichtig ist, was zählt, wie können wir eigentlich glauben? Das, was ich merkwürdig an dieser Geschichte finde, ist aber eigentlich gar nicht so sehr die Jungfrauengeburt an sich, sondern etwas anderes. Nämlich in Vers 38 steht, da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Warum wartet der Engel eigentlich auf Marias Einverständniserklärung? Also hätte das nicht auch einfach so passieren können? Mal rein spekulativ, hätte Maria auch Nein sagen können? Nö, den Plan, den will ich nicht mitgehen. Ich denke schon, weil ich glaube, dass Gott keine Marionetten will, der uns irgendwie gebraucht, sondern er möchte in Kooperation mit uns handeln, mit unserem Einverständnis. Und Maria nimmt in diesem Moment eine Weichenstellung für ihr Leben vor und damit verändert sich für sie letztlich alles. Alles wird auf den Kopf gedreht. Sie trifft diese Entscheidung, gibt ihr okay für diesen Weg, den Gott mit ihr bestreiten will und lässt sich darauf ein. Und manchmal gibt es auch in unserem Leben solche Schlüsselmomente, Einzelentscheidungen, die die große Richtung unseres Lebens entscheiden. Die die große Richtung unseres Lebens bestimmen. Den Weg selber bestreiten wir oft durch viele kleine Schritte. Aber die Richtung, das sind manchmal große Einzelentscheidungen, die wir treffen. Schlüsselmomente. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel das Standesamt. Dort stehen Tag für Tag Menschen und vielleicht bist du auch verheiratet und hast in einem Schlüsselmoment eine Entscheidung getroffen und du hast Ja gesagt. Das macht noch nicht deine Ehe aus, aber das ist ein Schlüsselmoment, wo du die Richtung vorgibst und du sagst damit, ich will meine Frau oder meinen Mann lieben und ehren, bis das der Tod entscheidet. Oder ein anderes Beispiel, wenn du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast, dann ist auch die Taufe so ein Schlüsselmoment. Zu sagen, ja, ich folge Jesus Christus nach, ich habe mich entschieden. Und da gibt es einige Parallelen übrigens auch zum Ja-Wort vom Standesamt. Und ich baue es an dieser Stelle einfach mal mit ein. Vielleicht hast du mal diesen ersten Schritt getan und hast gesagt, ich will mein Leben Gott anvertrauen. Ich will mein Leben nicht mehr ohne ihn leben. Und dann steht für dich aber jetzt vielleicht ein solcher Schlüsselmoment an, wo die Frage ist, willst du das festmachen, wie vom Standesamt zu sagen, ja, das will ich will das auch öffentlich bekennen. Ja zu sagen, ja, ich habe mich entschieden, Jesus Christus nachzufolgen. Und wenn das für dich der Fall ist, hey, dann überleg doch mal, ist Taufe vielleicht der nächste Schlüsselmoment für dich, die Entscheidung zu treffen? Und dann lade ich dich ein, lass dich taufen. Wir haben in 14 Tagen haben wir einen Taufgottesdienst. Komm gerne auch da auf mich zu oder zum Infopoint und sag, hey, wenn das dein nächster Schritt ist, einen Schlüsselmoment in deinem Leben, Richtung vorzugeben, dann lass es nicht an dir vorbeigehen. Dann mach das. Es gibt immer wieder Schlüsselmomente in unserem Leben, zu denen Gott uns bringt, die nicht nur die Richtung unseres Lebens bestimmen, sondern die uns auch zeigen, dass unser Leben Bedeutung bei Gott hat. Gott geht einen Weg mit uns. Gott will seine Geschichte mit uns schreiben, mit uns gestalten. Ansonsten bräuchten wir diese Momente nämlich gar nicht. Wenn wir einfach nur Statisten wären, dann bräuchten wir keine Schlüsselmomente in unserem Leben. Und es geht ja nicht darum, Bedeutung zu suchen, möglichst viel Einfluss zu bekommen, aber darum, das gesunde Bewusstsein zu haben, es kommt sehr wohl auf mich an. Auf mich, einer von 7 Milliarden Menschen, so unvorstellbar, aber auf mich kommt es an. Wir haben früher mehrere Jahre lang Kinderfreizeiten veranstaltet. So eine richtig coole Sache, finde ich, im Sommer mit 20 bis 30 Kindern ans Eiselmeer zu fahren, mit denen eine coole Zeit zu haben. Und ich bin mit 15, bin ich da irgendwie reingerutscht mit meinen Geschwistern, als Mitarbeiter irgendwo da, wo es irgendwie ging, hat auch mal geholfen. Immer mehr die Jahre. Und ich glaube, als ich 19 war, stand die Frage im Raum, machen wir diese Freizeit nochmal? Und wie das häufig so ist, es hängt immer an einer Person, die sich diesen Schuh anzieht. Es hängt an einer Person, die sagt, okay, ich nehme das, ich leite das, ich kümmere mich drum. Und so bin ich irgendwie wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, sagt man ja auch so schön. Und wenn ich zurückblicke, war das ein Schlüsselmoment meines Lebens. Gottes Anfrage an mich, nimmst du hier die Verantwortung? Und das wird Bedeutung haben für das Leben von vielen Menschen. Machst du das? Und dann ist die Frage, wie antwortest du darauf? Wie eine Maria, die sagt, hey, ich bin die Dienerin meines Herrn. Was du gesagt hast, das soll geschehen. Das, was du über mein Leben ausgesprochen hast, das soll geschehen. Auch wenn ich mich nicht wirklich dazu fähig fühle, mit 19 Verantwortung für 30 Kinder und 10 Mitarbeiter zu haben. In dem Moment habe ich das nicht so reflektiert. Und ich hatte, Gott sei Dank, hatte ich coole Mitarbeiter, die ganz viel Erfahrung hatten an meiner Seite, die mich unterstützt haben. Aber das hatte Bedeutung für mich, für die Mitarbeiter, für 25 Kids, wo sich Kids entschieden haben, Leben mit Jesus zu gehen, diesen ersten Schritt gemacht haben und irgendwie auch noch was gelernt haben, dass Piraten und Seefahrer ja auch noch irgendwie was mit der Bibel zu tun haben. Aber das heißt, du bist bedeutsam für Gott. Und wenn du seinen Weg gehst, hat das zum Teil existenzielle Bedeutung für das Leben von anderen Menschen. Und vielleicht ist es bei dir gerade in deinem Leben so ein Moment, wo Gott dir eine Frage stellt. Vielleicht bist du mit etwas schwanger, ja, wo der Heilige Geist etwas in dich hineingepflanzt hat. Ich schmeiß mal so Bogen. Eine Idee, ein Gedanke, wo Gott sagt, hey, ich frage dich, willst du das tun? Willst du dir die Verantwortung nehmen? Und du sagst, ehrlich, ich fühle mich nicht dazu in der Lage. Ich fühle mich völlig überfordert. Und Gott sagt, hey, aber bei mir sind alle Dinge möglich. Und wenn Gott dir diese Anfrage stellt, wie ist deine Antwort darauf? Hast du ihm die Antwort schon gegeben? Oder schreckst du davor zurück, weil du auf deine Fähigkeiten schaust? Gott möchte Bedeutung auf dein Leben legen. Nicht damit du groß rauskommst, aber dir Bedeutung geben, weil dein Leben Bedeutung hat, weil das Gottes Plan ist. Hätte Maria auf ihre Fähigkeiten geschaut, wer hätte es ihr verdenken können, wenn sie dankend abgelehnt hätte? Aber sie hat Gottes Plan zugestimmt. Hast du eine Sehnsucht nach einem bedeutsamen Leben? Hey, dann lass dir das doch irgendwie in deinen Kopf einbrennen, in dein Herz einbrennen. Du bist kein Statist. Du bist nicht Beiwerk oder Deko für Gott, sondern du bist eines seiner Lieblingskinder. Und Kinder haben immer Bedeutung. Und wenn du dich mit ihm verbündest, wirst du erleben, dass er eine bedeutsame Geschichte mit dir schreiben wird. Und höchstwahrscheinlich ist er längst dabei. Vielleicht siehst du das nicht so, vielleicht glaubst du meinen Worten auch nicht, aber ich hätte einen kleinen Vorschlag, wie das doch sichtbar werden kann. Wenn wir den Text weiterlesen, sehen wir, dass Maria zu ihrer Cousine Elisabeth geht. Und Elisabeth bestärkt sie in dem, sie spricht ihr zu, sie ermuntert sie. Und jeder von uns hat Menschen in seinem Umfeld, die einen positiven Einfluss auf unser Leben hatten oder gerade haben. Und lass uns doch mal, wie ich vornehme, für die nächste Woche, meinetwegen auch die nächsten 14 Tagen, und diesen Menschen sagen, dass sie eine Bedeutung für uns haben. Ich kann es nicht für 200 Leute machen. Ich kann es für die Leute, die in meinem Leben wirklich eine Bedeutung haben, die etwas in meinem Leben verändern, denen kann ich es sagen. Und sie werden erkennen, hey, Gott gebraucht mich tatsächlich. Ich bin bedeutsam. Lass uns das wirklich vornehmen, diesen Menschen zu sagen, dass sie eine Bedeutung für uns haben, dass sie bedeutsam sind, weil sie unser Leben positiv mitgeprägt haben. Und ich meine da nicht einfach nur mal Danke zu sagen, so nett, dass du mir geholfen hast, sondern bei den Menschen, die wirklich Positives im Sinne Christi in deinem Leben bewirkt haben. Sag denen das. Das ist dein Auftrag für die nächste Woche, für die nächsten 14 Tage. Schreib dir eine Mail, eine Karte, ruf sie an, lad sie zum Kaffee ein und sag ihnen das. Du bist bedeutsam für mein Leben. Damit bestätigen wir die Dinge, die Gott in diese Menschen hineingelegt hat. Damit bekräftigen wir den Weg, den sie mit Gott gehen. Und wenn wir das tun, wird dadurch Gutes bestätigt. Ich glaube, das wird wie Dünger sein, den man unter Blumen tut. Das wird etwas hervorholen in den Menschen, was sie bestärkt, den Weg mit Gott zu gehen, einen göttlichen Blick auf ihr Leben zu haben, und dieses Handeln wird es weiter verstärken. Und ihr Leben wird zunehmend Bedeutung bekommen, und zwar die Bedeutung, die Gott ihnen beigemessen hat. Maria beginnt ein Lied zu singen, und ich wünsche uns, dass diese Verse auch für unser Leben gelten. Eigentlich ist dieser Vers, gerade der Vers 48 gleich, grundlegend oder der Ausgangsvers für diese Predigt gewesen. Aber ich nehme ihn einfach mal ganz zum Schluss. Da sagte Maria, von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen. Eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Maria hat sich als unbedeutend selber bezeichnet, aber die Generationen nachher werden sie preisen, weil sie Bedeutung hat. Die Bedeutung, die Gott ihr beigemessen hat. Ich lade euch ein, mit mir aufzustehen, noch zu beten. Vielleicht hast du Dinge vor Augen, wo Gott dich jetzt gerade angesprochen hat, die du mit Gott klären möchtest. Und ich möchte für uns gemeinsam beten, aber uns vor ein paar kurze Momente nehmen, wo wir das nochmal reflektieren. Was heißt es? Wo fragt Gott mich gerade an? Wo wünscht Gott sich etwas? Was ist Gottes Blick auf dein Leben? Was ist Gottes Blick auf mein Leben? Gott, du kennst unsere Herzen und du weißt, wo wir uns vielleicht unbedeutend fühlen, wo wir uns abgelehnt fühlen, wo wir uns ja nicht wichtig fühlen als einer von 7 Milliarden Menschen, als einer, der nicht mehr gebraucht wird. Gott, du kennst den Schmerz, der vielleicht bei Menschen dort ist. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du ein neues Bild schenkst, deine Sicht auf uns. Ich möchte dich bitten, dass du dort Heilung schenkst. Ich möchte dich bitten, dass du uns klar machst, wie bedeutsam wir für dich sind. Wie bedeutsam wir sind für andere Menschen, dass unser Leben nicht egal ist, dass wir wichtig sind, weil du uns erschaffen hast, weil du uns liebst, weil du einen Plan mit unserem Leben hast, weil du deine Geschichte mit uns schreiben möchtest. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen dort anrührst und da, wo Dinge sind, wo du uns anfragst, ob wir diesen Weg gehen, ob wir diese Entscheidung treffen, ob wir Verantwortung übernehmen, für Dinge ins Leben rufen und wo wir es uns einfach nicht zutrauen, weil unsere Fähigkeiten nicht reichen. Ich möchte dich bitten, dass du uns dort Mut schenkst. Ich möchte dich bitten, dass du Dinge bestärkst, dass Menschen auch in das Leben hineinsprechen von uns, wo sie Gutes sehen, wo ein Weg gezeichnet wird. Ich möchte dich bitten darum, dass du das tust und dass wir so mehr und mehr erkennen können, wie bedeutsam unser Leben ist, weil du uns diese Bedeutung schenkst. Und vielleicht ist der ein oder andere heute Morgen hier, der diesen Gott noch gar nicht kennt. Du hast keine Beziehung zu dem, du kennst ihn nicht, der ist irgendwie fern, du hast vielleicht mal was von Gott gehört, vielleicht bist du das erste Mal überhaupt in einem Gottesdienst. Und ich möchte heute die Chance geben, diesen Gott kennenzulernen, der mit dir gemeinsam seine Geschichte schreiben möchte. Ich möchte dich einladen, den kennenzulernen. Und es mag dir so gehen, dass dein Leben sich ziemlich bedeutungslos anfühlt. Wer bin ich schon? Und du bist eigentlich auf der Suche nach einer innerlichen Befriedigung. Etwas, was dein Herz zur Ruhe bringt, ein Angenommensein und das Wissen, ich bin bedeutsam. Ich bin nicht einfach irgendwer, sondern ich bin bedeutsam. Ich bin nicht unwichtig, sondern ich bin wichtig für diesen Gott. Und ich möchte dich einladen, einen Gott kennenzulernen, der diese Sehnsucht in dir füllen möchte. Ein Gott, der darauf gewartet hat, dass du beginnst, nach ihm zu fragen. Ein Gott, der seinen Sohn auf diese Welt geschickt hat, damit er stellvertretend für die Dinge, die du verbockt hast, dass er dafür gerade steht. Und hier vorne erscheint gleich ein Gebet. Und ich lade dich ein, das mal durchzulesen und zu fragen, hey, trifft das mich gerade? Ist es das, was ich ausdrücken möchte? Das, was meine Sehnsucht im Herzen ist? Lies das mal durch, reflektier das mal für dich. Und dann werde ich nochmal fragen, ob jemand da ist, der sagt, das will ich zum ersten Mal in meinem Leben festmachen. Fragen, ist heute Morgen jemand hier, der sagt, hey, das ist eigentlich mein Punkt. Ich habe keine Beziehung zu diesem Gott und ich merke, dass der mich ruft. Ich merke, dass der eine Beziehung zu mir haben will. Und ich lade dir ein, heb mal kurz deine Hand, wenn das für dich dran ist und du sagst, hey, ich will diese Beziehung zu diesem Gott. Mach nichts Komisches, einfach nur als ein Zeichen zu sagen, hey Gott, ich will dich kennenlernen. Auch wenn du dich jetzt nicht gemeldet hast, aber wenn das für dich dran ist, lade ich dich ein, hinterher zur Welcome Lounge zu kommen. Da sind Leute, die kommen gerne mit dir ins Gespräch, auch bei anderen denken, wo du sagst, da habe ich meine Zweifel. Da brauche ich einfach jemanden, der für mich betet, der mit mir ins Gespräch kommt. Herzliche Einladung hinterher in die Welcome Lounge. Amen.